Höre Israel, das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Ganz herzlich begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Wir gehen auf den 22. Sonntag im Jahreskreis zu und betrachten heute hier in der Sendung Höre Israel wieder gemeinsam das Evangelium im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Ein kleiner Blick schon voraus. Es ist ein Evangelium, das es wirklich in sich hat und das uns nicht schmeckt, wenn es uns im Alltag begegnet so viel. Aber viele haben auch Erfahrung gemacht damit, mit dem Kreuz, mit Schmerz, mit Leid. Und ich denke, für all diejenigen, die in dieser Situation stecken, ist es wirklich ein Evangelium, das uns stärkt und auch Kraft geben kann. Jetzt möchte ich aber zunächst Schwester Franziska und Schwester Theresia begrüßen, die uns aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz zugeschaltet sind und wieder mitmachen hier beim Bibelgespräch. Herzlich willkommen euch beiden.
Ja, grüß Gott und hallo, liebe Gabi.
Grüß Gott.
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht noch ein ganz kurzer Überblick über das, wie wir im Bibelgespräch vorgehen. Wir werden uns so an den groben Zügen der Lectio Divina entlang hangeln. Erst einmal den Heiligen Geist einladen, damit er uns durch dieses Gespräch begleitet, uns die richtigen Gedanken eingibt für uns, für Sie. Dann werden wir die Evangeliumsstelle hören und etwas Zeit haben, darüber nachzudenken, dann uns Kurs austauschen. Da geht es immer darum, nur einen ersten Impuls zu geben, noch gar nicht zu sehr darüber nachzudenken. Was bewegt diese Bibelstelle in mir? Was sind die ersten Gedanken, die in mir aufsteigen? Und dann später möchten wir natürlich auch wieder mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen über diese Bibelstelle. Also Sie können sich, wenn Sie irgendwelche Gedanken haben, die Sie mit uns teilen möchten, gerne dann auch bei der Hörernummer melden. Die gebe ich dann gleich durch. Aber zunächst einmal richten wir uns an den, dem wir dieses Gespräch auch wieder anvertrauen. Die Heilige Schrift meinen wir immer ganz gut zu kennen. Und dann plötzlich lesen wir sie doch wieder mit ganz neuen Augen. Und darum wollen wir jetzt zunächst mal in einem Gebet bitten.
Heiliger Geist, wir laden dich ein, jetzt in dieser Stunde bei uns zu sein. Schenke uns dein Licht, denn ohne dich sind wir in der Finsternis. Schenke uns deine Weisheit, denn ohne dich können wir nichts verstehen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, unser Herz und unseren Verstand zu erhellen, damit wir erkennen, was dein Wille ist, was deine Weisheit ist und was dein Licht ist. Amen.
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 Dann hören wir jetzt die Worte des Evangeliums vom kommenden Sonntag. Für den kommenden Sonntag legt die Kirche uns einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium wieder vor, 16. Kapitel, die Verse 21 bis 27, Matthäus 16, 21 bis 27. Und die hören wir jetzt. Schwester Franziska trägt sie uns vor.
In jener Zeit begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden. Er müsse getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen und sagte, »Das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen.« Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, »Tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.« Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten.
Soweit die Worte des Evangeliums. Bei etwas Musik haben wir die Möglichkeit, die Worte nochmal nachzulesen und noch ein wenig hineinzuhören. Das Kreuz Jesu steht im Zentrum dieses Bibelgesprächs, denn wir betrachten das Evangelium des kommenden Sonntags und Jesus sagt da zu seinen Jüngern, wir haben es gerade eben gehört, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das sind Worte, die damals für die Jünger völlig unbegreiflich waren. Wir sind es gewöhnt, das Kreuz anzuschauen in den Kirchen oder eins um den Hals zu tragen, aber wenn es uns im Leben begegnet, dann ist es doch oft so, dass es schwierig ist oder wir tief durchatmen oder wir davon dann eigentlich nichts mehr wissen wollen, instinktiv. Wie können wir mit diesem Evangelium umgehen? Wir betrachten das Evangelium gemeinsam mit Schwester Franziska und Schwester Theresia, Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, uns zugeschaltet aus ihrem Klausurkloster dort, wo sie jeden Tag die ewige Anbetung halten, einer ihrer wichtigsten Dienste zu beten für die Menschen. Was sagt euch das als erstes? Ich meine, Evangelium, den Satz haben wir oft gehört, den ich gerade zitiert habe, den kennt jeder auswendig. Aber was hat er euch heute gesagt? Oder die ganze Stelle meine ich da noch.
Ich bin eigentlich noch beim Anfang. Und zwar, wenn ich mir das vorstelle, ein geliebter Mensch, der erzählt mir, dass er todkrank ist, dass er nicht mehr lange zu leben hat, dass die Krankheit so und so verläuft, dann ist das ja doch wohl auch automatisch in mir, dass ich sage, nein, das darf nicht passieren. Und ich denke, Petrus ist es auch so gegangen, denn was der Herr ihm da erzählt, das ist ja wahrhaftig unerträglich, wenn er sagt, er müsse getötet werden. Das kann man doch eigentlich gar nicht hören. Und Petrus, so denke ich mir, Petrus meinte es doch so gut mit Jesus. Petrus hat doch aus lauter Liebe, aus lauter Anhänglichkeit an Jesus so reagiert, dass er sagt, nein, das darf nie und nimmer sein. Nie und nimmer. Ich stelle mir vor, jeder von uns würde es genauso sagen. Denn eine Leidensankündigung in der Schärfe, dass er getötet werden muss, das, ich sag's nochmal, ist unerträglich. Und dann kommt dann noch das Härteste, dass Jesus ihn so richtig scharf zurechtweist. Ja, wenn er so, sogar sagt, Satan. Und Satan ist ja derjenige, der Gottwidrige ist, der immer gegen Gott ist. Und in dem Moment, so sagt es Jesus auch zu Petrus, du willst nicht das, was Gott will. Du willst nicht das, was geschehen soll, sondern du willst mich zu Fall bringen, heißt es da. Also du willst mich von meinem Weg abbringen. Und das ist natürlich sehr, sehr scharf für Petrus, der es doch so gut meint. Aber das ist das. Du hast nicht das im Sinn, was Gott will. Das ist mein erster Beitrag.
Mhm. Danke, Schwester Theresia. Dann hören wir noch Schwester Franziska.
Ja, bevor wir zu dem Kreuz kommen, da müssen wir unbedingt noch dazu kommen, möchte ich aber auch noch mal bei Petrus stehen bleiben. Und ja, es ist scharf, was Jesus sagt, aber es hat ja dann auch einen Grund, warum Jesus ihn so scharf anfährt und zurechtweist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich die Motivation ist bei Petrus, dass er Jesus nicht leiden sehen möchte, dass er nicht, ja, dass es ihm darum geht, dass er seinen Meister und Freund nicht sterben sehen möchte, sondern ich denke an das letzte, an das Evangelium am letzten Sonntag, wo es ja um das Messiasbekenntnis des Petrus geht, wo Jesus fragt, für wen halten mich die Menschen und für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das war sozusagen der Winnerpoint. Petrus hat die Wahrheit ausgesprochen und Jesus vertraut ihm jetzt den Schlüssel des Himmelreiches an und sagt, du bist Petrus, der Fels, auf dich möchte ich die Kirche bauen. Also Petrus ist 2 Zentimeter gewachsen und steht stolz vor Jesus. Und jetzt kommt so etwas. Petrus hat mit Sicherheit erwartet, dass jetzt er, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, dass er nun die Römer zurückschlagen wird und das Land befreien wird, also kämpfen wird gegen die Ungerechtigkeit und endlich das Volk befreien wird. Aber Jesus sagt nichts von all dem, von der Befreiung, von einer Kriegsführung, sondern er wird sterben. Und was ich nie verstehe an der Stelle, es heißt ja, Jesus sagt, er werde getötet werden, aber am dritten Tage werde er auferstehen. Hat das Petrus überhört? Oder war er so gefangen in seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen, dass dieser Messias, dass er doch nun endlich dreinschlagen wird und für Ordnung sorgen wird? Und dass es ihm gar nicht so sehr um das Leid Jesu geht, sondern darum, dass seine Vorstellungen nicht zutreffen. Denn wieso sollte Jesus sonst sagen, Satan, hinter mich? Also es ist schon ein scharfer Ausruf, der sicherlich nicht deswegen von Jesus kommt, weil Petrus ihn nicht leiden sehen möchte. Er sagt ja selbst, du willst nicht, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Und was wollen die Menschen? Sie möchten frei sein und leidlos sein. Also das frage ich mich, ob es wirklich Petrus um Jesus selbst geht oder ob es ihm um seine Vorstellungen geht. Und da sind wir dann letztendlich beim Kreuz. Wenn wir das Kreuz auf uns nehmen sollen, dann heißt es, wir müssen oder wir sollen auf unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen verzichten. Wir sollen nicht das im Sinn haben, was Menschen, was wir wollen, was die Welt möchte, sondern was Gott möchte. Also nach Gottes Willen fragen. Und es heißt so schön in der neuen Übersetzung, statt wer mein Jünger sein will, sagt Jesus ja, wer hinter mir hergehen möchte. Der Petrus ist doch der, der eigentlich vorne weglaufen möchte, der ganz vorne stehen möchte und ja auch diese Rolle zugesprochen bekommt von Jesus. Du bist der Erste, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Aber Jesus ist der Allererste. Also Petrus muss sich hinter Jesus einordnen. Und das ist auch das, was uns aufgetragen ist, dass wir hinter Jesus hergehen und nicht vor ihm her und ihn sozusagen hinter uns herziehen nach unseren Wünschen. Dort, wo wir hingehen möchten, dort zwingen wir Jesus mitzugehen, sondern wir sollen darauf schauen, wo er hingeht, wo er uns hinführt. Also unser Weg in den Spuren Jesu und nicht ihn in meine Spuren zwingen. Aber über das Kreuz werden wir gleich sicherlich noch mehr nachdenken müssen. Aber ich möchte noch mal wiederholen, warum hört Petrus nicht, dass Jesus sagt, ich werde auferstehen? Denn das ist doch die große Hoffnung und das ist das, woran wir glauben, was uns auch hilft, im Kreuz auszuhalten, weil wir doch dem auferstandenen Herrn nachfolgen und von daher das Kreuz ganz anders tragen können, als wenn wir davon nichts wüssten. So viel von mir in der ersten Runde.
Ja, ich möchte da von meiner Seite aus auch, danke Schwester Franziska, einfach anschließen nochmal und nochmal den gleichen Gedanken aufgreifen, der auch euch beide bewegt hat. Weil dieses Wort Satan ist ja schon wirklich hart, das kommt ja in dieser also noch nicht mal den Judas geht Jesus so an. Ja. Insofern, das ist springt heraus sozusagen dieser Satz, du Satan. Ich habe mich schon gefragt, ob einfach Jesus den Versucher da spürt, bei sich auch, nicht, dass er da auch eine Versuchung nochmal spürt, die ihn nochmal angreift. Das heißt ja, dass der Satan damals dann Jesus in Ruhe ließ, bis es eben dann zum Schluss am Ende dann wieder auf den Tod zuging, irgendwie in der Richtung. Und vielleicht spürt er da auch den Versucher nochmal sie irgendwie ihn anfassen. Ja, deshalb auch so scharf ihn zurückweist, weil da vielleicht nicht nur Petrus spricht, sondern in Petrus eben nochmal etwas, was nach ihm greifen will, vielleicht auch, nicht? Mhm. Und ich denke, für mich steckt die Botschaft da auch darin, dass die Versuchung auch im Gewand der Liebe kommt. Gerne auch bei uns. Also ich kann mir das gerade vorstellen, wenn es zum Beispiel darum geht, wenn einem Menschen Ratschläge geben und es dabei gut meinen, nicht? Dann zum Beispiel sagen, ja, keine Ahnung, in der Ehe, du liebst doch den anderen, das ist dann doch schon okay, ne? Also das ist ja immer gutwollend. Man möchte, dass es dem anderen gut geht, automatisch. Ich habe auch Eltern erlebt, wo ein Kind völlig auf Abwege gegangen ist und wo die Eltern dann angefangen haben, das zu entschuldigen, weil man liebt ja den anderen und möchte nicht, dass er falsch läuft und dann, oder dass man eben Schmerz vermeiden möchte beim anderen oder dass man dem anderen sehr schnell sagt, komm, wir beten, das wird schon wieder gut werden, ne? Das wird Gott bestimmt wieder gut machen und wir wissen es manchmal nicht. Aber für mich steckt so darin auch, oder wenn ich mir vorstelle im Dritten Reich, wenn da Menschen ihnen dann gesagt wurde, komm halt still und sag jetzt lieber nichts oder unterschreib das jetzt einfach oder mach halt einmal den Heil Hitler Gruß und dann wird's schon gut gehen. Das ist, der liebe Gott versteht das bestimmt, ne? Und das ist ja auch so. Aber das, ja, die Versuchung auch eben im Gewand der Fürsorge und Nächstenliebe daherkommen kann und von den Betroffenen vielleicht auch wirklich ganz gut gemeint ist in dem Fall, ne? Das in manchen Fällen, das kann wahrscheinlich auch sehr gut gemeint sein und in bester Absicht, aber dennoch, und das spürt man dann vielleicht im Moment, wenn man wach ist, dass da eine Versuchung daherkommt. Das ist das eine, was ich mir denke, was ich daraus lerne, aus dem, warum Jesus vielleicht auch so scharf reagiert. Und das andere ist, dieser Satz, den habe ich mir auch noch rausgegriffen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn einer hinter mir hergehen will, früher hieß das ja, wenn einer mir nachfolgen will, glaube ich, und jetzt ist es übersetzt, wenn einer hinter mir hergehen will. Und das fand ich jetzt nochmal spannend, weil wenn man so als Läufer, das wissen die Läufer von, jetzt haben wir die Weltmeisterschaften gerade gehabt und so, ne, man läuft im Windschatten des anderen etwas besser. Ne? Also das wissen alle beim Sport und in anderen Zusammenhängen auch Vögel, die dann in bestimmten Formationen fliegen, weil hinter dem anderen man einfach besser fliegen oder laufen kann. Und Jesus sagt jetzt ausdrücklich, er sagt ja, wenn einer hinter mir hergeht, er sagt nicht, wenn einer hinter mir hergeht, dann passiert das und das, sondern wenn einer hinter mir hergehen will, das fand ich jetzt interessant. Das heißt, wenn ich mich verleugne und mein Kreuz auf mich nehme und Jesus nachfolge, gerate ich sozusagen in seinen Windschatten hinein. Das heißt, dann müsste das Gehen ja am Ende eigentlich leichter sein. Und das lässt mich darüber nachdenken, dass wir wahrscheinlich oft viel Kraft verlieren und viel Kämpfe auskämpfen, weil wir uns gegen das Kreuz wehren, statt es auf uns zu nehmen und damit Jesus nachzufolgen. Und hinter ihm hergehend würde es wahrscheinlich sehr viel leichter sein. Genau, das ist so ein Gedanke von mir, noch eben dieses Ja sagen zum Kreuz, es auf sich nehmen und hinter Jesus hergehen. Und das haben ganz, ganz viele Menschen bezeugt, dass wenn sie das gemacht haben, dass dann tatsächlich der Weg sehr viel leichter war als in der Rebellion gegen das Kreuz. Genau, das sind die Gedanken, die ich noch sozusagen als, die mir noch hinten dran hängen wollte, hinter das, was ihr gesagt hattet schon. Jetzt bin ich noch gespannt, ob von unseren Hörerinnen und Hörern noch jemand dabei ist, der oder die noch über dieses Thema weiter mit uns nachdenken möchte oder vielleicht einen anderen Satz. Es gibt ja auch diesen bekannten Satz, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Also ein sehr dichtes Evangelium. Wenn Sie anrufen möchten und Ihre Gedanken dazu mit uns teilen möchten oder wenn Sie Fragen haben an Schwester Franziska oder Schwester Theresia, dann rufen Sie gerne an unter 089 517 008 008. Die Nummer hier zum Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Evangelium vom kommenden Sonntag. 089 517 008 008. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören das Bibelgespräch. Wir sprechen mit Schwester Franziska und Schwester Theresia vom Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz über das Evangelium des kommenden Sonntags. Das ist eines aus dem Matthäusevangelium genommen, das uns die Kirche diesmal vorlegt mit sehr bekannten Sätzen auch und sehr einschneidenden Sätzen, wie zum Beispiel, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen, oder dass wir Jesus, unser Kreuz auf uns nehmen sollen und Jesus nachfolgen sollen, wenn wir bei ihm sein wollen. 089 517 008 008, das ist die Nummer hier zum Bibelgespräch für alle, die gerne mitsprechen möchten. Wir möchten unsere Runde gerne erweitern. Frau Küffner-Büttner ruft uns an aus Bayreuth. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich grüße Sie.
Ja, was möchten Sie uns mitteilen?
Ja, mein Gedanke war so, dass hier das große Erlösungswerk dahinter steht. Und ja, meine Worte würden mir eigentlich gar nicht reichen, um das auszudrücken, aber wir haben halt im deutschen Sprachbereich jetzt, ja, anders kann ich es nicht ausdrücken, ne? Aber dass er halt, dass Gott halt viel mehr immer ganz entspannt in die Weite führt. Und ja, genau, das wollte ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
Mhm. Gut. Ja, vielen Dank, Frau Küffner-Büttner, für Ihren Beitrag. 089 517 008 008, falls Sie bei uns mitsprechen möchten im Bibelgespräch. Frau Küffner-Büttner hat das Erlösungswerk, das Mitwirken am Erlösungswerk noch angesprochen. Das ist für uns ja auch ein ganz wichtiger Gedanke. Vielleicht möchtet ihr dazu noch irgendetwas ergänzen?
Ja, durch den Weg Jesu, den er gegangen ist, wo er sein Leben gelassen hat, wo er sein Leben scheinbar, also oder das menschliche Leben auf alle Fälle erstmal verloren hat, das ist ja die Voraussetzung dafür, dass er uns erlösen konnte. Dass er den Willen des Vaters getan hat, war praktisch der Schlüssel dafür, uns Menschen zu erlösen. Und da möchte er uns ja mit hineinnehmen, deswegen auch diese Worte, die er sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen, sonst ist er nicht erlöst. Wenn er seinen eigenen Weg geht und sich nicht ja in meinen Windschatten stellt und hinter mir hergeht, dann entgeht er der Erlösung. Würde ich das mal so auf den Punkt bringen zu diesem Evangelium, wenn wir auf das Wort der Erlösung schauen.
Was würdet ihr denn sagen, was der Unterschied ist? Also wann nehme ich mein Kreuz auf mich? Also was ist der Unterschied zwischen einem Kreuz erdulden und wie kann das konkret aussehen, dieses Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen?
Also ich finde, oder so kann ich es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn ich es wenn ich zwar den Schmerz des Kreuzes spüre, es tut mir weh, rein, wenn ich es optisch sage, das Kreuz liegt mir auf der Schulter und schmerzt, aber wenn ich es doch
annehme und es mir nicht den inneren Frieden raubt oder ich mir dadurch nicht den inneren Frieden rauben lasse, sondern es wirklich im Blick auf sein Kreuz mittrage. Also es erspart mir nicht den Schmerz und es wird kein Leben geben, ohne dass man ein Kreuz zu tragen hat. Aber wenn ich mich immer nur darum bemühe, es abzuschütteln oder immer mich danach sehne und auch lieber ein anderes, ein besseres, ein schöneres, ein leichteres Kreuz zu haben, dann werde ich auch nicht glücklich darüber. Aber dieses Kreuz, was ich nun mal habe, was ich mir nicht ausgesucht habe, es wirklich im Blick auf ihn anzunehmen und mich von seiner Liebe dann auch getragen fühlen in diesem Schmerz, das macht es mir leichter. Nicht, dass es weg ist oder dass es dann trotzdem ein Spaziergang wäre. Nein, es ist oft ein Kreuzweg. Mein Lebensweg ist oft ein Kreuzweg. Aber ich kann ihn trotzdem mit Frieden im Herzen gehen, weil ich weiß, ich gehe ihn mit ihm oder er geht mit mir. Und ich bekomme von ihm die Kraft dafür, es zu tragen.
Ich meine, ich darf das vielleicht dazu sagen, dass du durchaus weißt, wovon du da sprichst, weil du eben mit Schmerzen durchaus auch vertraut bist. Also das ist nicht nur so abstrakt dahergesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass so der Switch ist, wie man auf Neudeutsch sagt, oder wo sich dann wirklich was verändert, wenn man es schafft, aus dem Hadern herauszufinden, nicht? Dass man, manchmal ist das ja auch ein Ringen damit. Also gerade wenn komplette Lebenspläne durchkreuzt werden, man vorhatte vielleicht die tollsten Sachen für den lieben Gott zu machen und dann plötzlich wird man hingelegt und es geht gar nichts mehr. Mhm. Und dann ist ja jeder wohl in der Versuchung, da zu hadern und zu sagen, Herr, was soll das jetzt? Und ich wollte doch für dich ganz tolle Sachen machen und jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt bin ich vielleicht irgendwie Patient und liege flach und falle anderen zur Last und so. Aus diesem Hadern herauszufinden, in diesem Ringen mit Gott dazu zu sagen, okay, es ist, wenn es für dich gut ist, ist es für mich auch gut.
Also ich kann nur davor warnen, diese Warum-Frage zu stellen, weil die kann keiner beantworten und die schenkt mir keinen Frieden, sondern im Gegenteil, also die wird mich quälen und wird mich dazu bringen, mich um mich selbst zu drehen, statt dass ich dann in der Zeit, die ich damit vergeude, auf Gott schaue. Also die Warum-Frage kann ich nicht stellen, sollte ich nicht stellen, aber wofür ist es gut? Ja, ich kann jetzt dieses mit Gott zusammentragen und mir davon nicht den Blick auf Gott verstellen lassen, sondern es hat einen Sinn, den ich vielleicht gar nicht erkenne, vielleicht erahne, aber ich weiß ihn nicht, den Sinn, aber Gott weiß ihn und das genügt.
Also die Warum-Frage, wenn ich dich richtig verstehe, die ist ja natürlich in so einem Moment, in den Menschen ist ja das natürlich, das Warum, die Frage nach dem Sinn hineingelegt, aber vielleicht den Sinn des Ganzen Gott anzuvertrauen dann und zu sagen, gut, mein Warum lege ich in deine Hand, du wirst eine Antwort dafür haben und ich werde die Geduld haben, die Antwort abzuwarten, so wie Hiob halt gewartet hat und irgendwann seine Antwort bekam. Vielleicht ganz anders, als er gedacht hatte, aber irgendwann war die Antwort dann doch da.
Aber das setzt voraus, dass ich wirklich den Ball Gott in die Hand gebe, diesen Warum-Ball. Natürlich, es steigt in einem auf, aber es ist nicht der Sinn meines Lebens, mich jeden Tag nach dem Warum zu fragen und mich damit zu quälen und nicht zu irgendeinem Ziel zu kommen, denn ich komme nicht zu einem Ziel. Aber es ist ein Ziel, wenn ich diesen Ball Gott gebe, dann ist er das Ziel. Darauf zielt mein Leben ja hin, auf ihn selbst. Und das kann mir dann diesen Frieden schenken in all dem Kreuz, an dem ich vielleicht wirklich leide und vielleicht schwer leide. Es gibt ja die schlimmsten Geschichten und man kann das auch nicht kleinreden und auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das geht nicht. Aber man kann, ich sag's nochmal, den Ball Gott zuspielen und wirklich darauf vertrauen, dass er weiß, wofür. Und dass er etwas daraus machen kann, von dem ich nichts erahne.
Und dann eben das Kreuz auf sich nehmen. Das heißt eben zu sagen, gut, ich trage es. Ich versuche es nicht wegzuschubsen, wegzustoßen, sondern ich trage es. Und dann gleichzeitig auch und Jesus nachfolgen heißt dann in dem Ganzen eben dann dennoch eben liebevoll bleiben zu anderen, die anderen im Blick haben, von sich selber wegschauen. Das ist ja dann das Nächste, was noch dazu kommt. Also das Ja zum eigenen Kreuz sprechen zu können und dann eben lernen, von sich selber wegzuschauen, von seiner eigenen Not und die anderen weiter im Blick zu behalten. Oder in den Blick zu bekommen wieder. Nämlich die Versuchung ist ja auch groß, dass man dann einfach grantig und schlecht gelaunt ist.
Wir bekommen fast täglich eine E-Mail, wo Menschen ihr Leid klagen und ihre Krankheit und alles, was ihnen so zustößt. Und immer ist das eine flehentliche Bitte ums Gebet. Und es ist so die Erfahrung, dass genau das, was ihr beide jetzt gesagt habt, dass das ein Prozess ist, wirklich ein Reifungsprozess, in den Willen Gottes hineinzureifen sozusagen. Denn man kann das nicht von jetzt auf gleich Ja sagen. Und ich glaube, das ist auch richtig, dass man Zeit braucht, um zu einem wirklichen Ja, dein Wille geschehe, zu kommen. Denn es gibt ja so ein unermessliches Leid. Und die Menschen, das spürt man dann, sie sind so verzweifelt, aber auf der Homepage diese Gebetszusicherung zu lesen und dann zu reagieren und uns zu schreiben, das ist immer so ein kleiner Trost, dass man sich nicht allein fühlt in diesem Leid. Und es ist ein Prozess. Ich finde, es ist wirklich ein Prozess, bis man dahin kommt zu sagen, ich denke jetzt an den Don Dolindo mit seinem Jesus sorge du, bis man da hineinfindet. Zuallererst wehrt man sich ja, so wie Petrus, genauso wie Petrus sich auch gewehrt hat, dass Jesus das erleiden soll. Und für uns selber wehren wir uns natürlich erst recht. Aber dahin zu kommen, wenn man spürt, es ist nicht abzuwenden, im Gegenteil, die Ehe, die schmerzt, sobald ich daran denke, die Kinder, die den Weg verloren haben für die Eltern, es ist einfach ein unermessliches Leid. Und dann dahin zu kommen, um zu sagen, ja, dein Wille geschehe, es ist für mich ein Kreuz, das ich jetzt auf mich nehmen will. Aber der größte Trost ist natürlich, dass Jesus mitträgt, dass er den Menschen nicht alleine lässt, sondern dass er uns sein Kreuz eben vorausträgt und wir seine Nähe haben dürfen. Und je williger wir es annehmen, umso deutlich spüren wir, wie Jesus es dann tatsächlich in seine Sorge hineinnimmt, dass wir nicht mehr so trostlos sind und nicht mehr so verzweifelt, sondern seine Nähe ist eigentlich der größte Trost, den wir Menschen erfahren können.
Ja. Wir sprechen im Bibelgespräch bei Radio Horeb mit Schwester Franziska und Schwester Theresia, aber auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 089-517-008-008. Herr Wunderlich ruft uns an aus München. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Mir kommen bei dieser Bibelstelle drei Gedanken. Der erste war die Reise von unserem Kardinal Marx in Jerusalem, der sein Kreuz abgelegt hat aus Angst. Oder das kocht bei mir immer wieder hoch, wenn ich da an diesen Gedanken denke.
Und ich vermute, dass er es nicht aus Angst gemacht hat, sondern eben aus einer Form von Respekt oder so, genau. Aber er hat es abgelegt, genau.
Genau. Ja. Also egal, ob er Respekt oder was, er hat eigentlich sozusagen sein Glauben oder auch Jesus vielleicht sogar verleugnet. Aber das, ich will jetzt nicht urteilen, das ist nur ein Gedanke, der mir da immer wieder durch den Kopf geht, gerade bei dieser Bibelstelle. Das andere ist Odysseus, das ist jetzt ein bisschen in die andere Mythologie rein, der hat ja auch nur sein Leben gerettet, oder das wurde gerettet, weil er zum Zyklopen gesagt hat, wie er nach dem Namen gefragt hat, dann hat er gesagt, mein Name ist Nullus, also niemand oder nichts. Und dadurch ist er gerettet worden, er und seine Gefährten. Das war der Grund. Also er hat sich auch zu nichts gemacht und ist vielleicht auch, natürlich ist das eine Geschichte, die sicher auch aus der Bibel oder aus der, ja, aus der Bibel mit herstammt. Das ist das Zweite. Und der dritte Gedanke ist, was ist das Leben? Das Leben gering achtet. Ist es das irdische Leben? Ist es die Seele vielleicht? Es gibt ja zwei, die Leibseele und das ist also die Psyche. Und der Mensch besteht ja aus Leib, die Leibseele und die Pneuma oder auf Hebräisch Neshama, die Geistseele. Und ich denke mal, die Leibseele, das ist das, was in uns der Wille ist, die Triebhaftigkeit, das sich immer mehr ausbreiten will. Und die Geistseele wird dann dadurch verdrängt, die sitzt ja weiter oben. Wir sind das einzige Lebewesen, das mit der Geistseele zu Gott Verbindung aufnehmen kann. Alle anderen haben diese Seele nicht, also diese Geistseele. Ja. Und ich denke mir, bei der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies hat es ja vorher geheißen, wenn du von der Frucht isst, wirst du in derselben Stunde sterben. Die leben zwar weiter, kriegen noch Kinder, aber ich denke mal, dass da die Seele, die Geistseele verkümmert ist, weggestorben ist, kann man fast sagen.
Das ist, finde ich, jetzt spannend, Herr Wunderlich, weil das ja auch auf das Bezug nimmt, was Jesus selber sagt, eben indem er sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden, nicht? Das ist dann, genau, sagen Sie, dieser Geist, seelische Tod, wie Sie sagen.
Ja. Mhm. Also Pneuma auf Griechisch und Neshama auf Hebräisch. Mhm. Und ja, das ist, wenn das verkümmert, also es ist ja nicht weg, es verkümmert nur, bei vielen auch heutzutage ist es verkümmert. Aber man muss es wecken und man muss es wieder groß werden lassen. Und ja, dass diese Triebseele, die den Willen hat, die auch Wille bedeutet, die Triebhaftigkeit bedeutet, dass die nicht so groß wird und die klein hält, das ist, glaube ich, unser Wichtig.
Das ist eine Übung, die das halbe Leben andauern kann. Ja. Vielen Dank, Herr Wunderlich, für Ihren Beitrag. Alles Gute nach München. Gibt es noch irgendetwas dazu zu sagen in Mainz?
Ich finde es sehr interessant, wie Herr Wunderlich das jetzt so in Zusammenhang bringt mit der Geistseele und der Leibseele. Aber es ist ja ganz richtig, dass wir mit unserer Geistseele den Kontakt zu Gott pflegen können und pflegen sollen. Und je mehr wir diesen Kontakt pflegen, umso kleiner, oder wie soll man sagen, umso weniger Bedeutung bekommt dann die, wie er sagt, die Leibseele. Also je mehr ich mich an Gott hänge, umso mehr kann ich mich von den weltlichen Vorstellungen lösen oder von den weltlichen Versuchungen auch, die auf mich einströmen, ja.
Genau, ein großes Plädoyer für die Anbetung jeden Tag.
Richtig, ja.
Im Kloster. Ja. Gut, danke schön, Herr Wunderlich, für Ihren Anruf. Alles Gute. Noch eine letzte Hörerin können wir mit hineinnehmen. Anonym diesmal. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich erzähle Kleinigkeiten. Als Jugendliche habe ich mich sehr gefreut, auf ein Jugendtreffen religiöses fahren zu dürfen zum ersten Mal. Und ich kam von der Arbeit heim und mein Vater hat mich erwartet und gesagt, ich muss dir sagen, du kannst nicht fahren. Die Mama wird sich so viel Sorgen machen. Und dann bin ich am Absatz umgedreht, mir liefen die Tränen runter, ich bin zu unserem Kaplan gegangen. Und ich habe ihm das gesagt, also ich habe so viel geweint. Und dann fragte er mich, kannst du diesen Schmerz Jesus am Kreuz schenken? Ich habe an Jesus gedacht, was der für mich ausgehalten hat. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, den Schritt, den du jetzt gemacht hast, müssen die anderen, die zu dem Treffen, zu dem du jetzt nicht fahren kannst, erst noch machen. Und weil du den so gut gemacht hast, lade ich dich und die Jugendgruppe, die wir gerade gegründet haben, ins Café am Abend ein, an dem und dem Tag. Und also ich konnte dann im Frieden nach Hause gehen und meine Eltern lieben. und ja sagen, dass ich daheim bleibe. Und es war ein wunderbarer Abend, als wir dann ausgingen. An der Tür zum Abschied an dem Abend stand meine Mutter und sagte zu mir, Geld, das tust uns jetzt zum Fleiß. Das heißt, du willst uns damit eins auswischen oder eins reinwürgen oder so ähnlich klingt es dann. Und ich habe zur Mama gesagt, ach Mama, und habe mir gedacht, da bin ich so weit davon entfernt. Das war das eine. Und ein anderes Mal habe ich Hausordnung gemacht und da habe ich allein gewohnt. Und da rief mich eine Freundin an und hat gesagt, wie geht's dir denn? Dann habe ich gesagt, ich leide so sehr unter der Einsamkeit. Dann hat sie gesagt, danke Gott, dass du einsam bist. Er kann es jeden Moment ändern. Er kann es schlagartig ändern und vielleicht ist dir das dann zu viel. Und mit diesem Gedanken, also Gott für das zu danken, was ich jetzt gerade habe, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich darunter leide, aber weil er es ja jederzeit ändern kann, das hat mir damals wirklich sehr geholfen und ist mir bis heute fest in Erinnerung. Und eine andere Situation, ich hatte eine schwere Hautkrankheit. Und ich habe aber gelernt in meinem Leben, jeder Schmerz ist eine Begegnung mit Jesus, dem Gekreuzigten und Verlassenen. Und ich habe mit Freundinnen gewohnt und die konnten halt ihre Wege gehen. Und ich hätte auch gern so gelebt wie sie. Und das ging halt bei der Krankheit nicht. Und ich musste mich um mich kümmern. Und wenn ich eine neue Stelle entdeckt habe, dann bin ich dazu übergegangen zu sagen, auf Jesus zu schauen und zu wissen, es ist eine Begegnung mit ihm. Natürlich ist es diese neue Stelle, das ist das Reale so, aber die hintere geistige Wirklichkeit, die dahinter steckt, ist, dass auch eine Begegnung mit Jesus ist. Und darum habe ich dann gesagt, Jesus, herzlich willkommen. Und habe ihn umarmt in diesem schmerzlichen Ereignis. Und so war ich dann zweimal in Kliniken mit einem Abstand von 11 Jahren. Und habe aber dadurch auch so viele schöne Dinge kennenlernen dürfen. Einmal war ich in Davos und habe so gestaunt, wie ich mit dem Zug von Chur nach Davos hochgefahren bin. Das Abteil war fast leer, aber ich bin von einem Fensterseite zur anderen gelaufen, weil sich ständig neue Täler geöffnet haben. Und oben habe ich gesagt, jetzt fehlt nur noch ein See, Jesus, jetzt fehlt nur noch ein See. Und dann kam der Davoser See. Und ich hatte eine Postkarte gesehen und da war also ein ockerfarbener Lärchenwald dargestellt vor diesem Hochgebirge hinten mit Schnee im Tal. Und ich habe gesagt, Jesus, das kann nicht echt sein. Das ist nicht echt. Das ist retuschiert irgendwie. Und dann haben die Leute gesagt, nach 15 Jahren haben wir wieder so einen Herbst wie auf dieser Karte. Und ich habe ihn erlebt. Danke.
Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Das sind wunderschöne, für mich eindrückliche Geschichten, die zeigen, wie so im Kleinen auch dieses Kreuz auf sich nehmen aussehen kann und wie dann eben Gott dann mitgeht einfach und dann eben solche Momente, eben diese buchstäblichen Bilderbuchmomente dann schenkt. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Sehr gerne.
Für Ihren Beitrag. Alles, alles Gute Ihnen.
Ich liebe diese Sendung sehr und ich danke den
wunderbar,
Schwestern und ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Dann melden Sie sich gerne recht häufig. Vielen herzlichen Dank für den Beitrag. Ja, wir kommen nämlich auch schon zum Ende des Bibelgesprächs hier und da steht ja immer die Frage, was nehmen wir mit aus dieser Stunde für die kommende Woche? Auch, ja, was können wir mitnehmen in unseren Alltag? Schwester Franziska, was wäre das?
Oh, das sind so viele verschiedene Aspekte. Jetzt muss ich mich auf einen einlassen. Mir steht immer noch dieses Wort vor Augen, am dritten Tage wird Jesus auferstehen, dass er das sagt. Und es tut mir eigentlich im Herzen weh, dass Petrus dieses Wort nicht bewusst aufgenommen hat, dass er darüber hinweg gehört hat. Und das ist eigentlich etwas, auf das ich immer wieder schauen möchte, auch wenn wir jetzt nicht gerade Osterzeit haben, aber wir feiern ja jeden Sonntag Ostern und seine Auferstehung, dass uns doch seine Auferstehung wichtiger ist als all das, was wir an Kreuzen zu tragen haben. Das Licht der Auferstehungssonne, dieses strahlende Licht ist immer heller als das Dunkel des Kreuzes, auch wenn dieses Dunkel so groß und schwer ist, aber dieses Licht der Auferstehung, sondern das möchte ich wieder auch in die Woche mit hineinnehmen, vom Sonntag in jeden einzelnen Wochentag, weil das über alles so strahlen kann, dass jedes Kreuz tragbar sein wird und egal wie es aussehen mag. Das wünsche ich natürlich auch vielen anderen Menschen auch, die uns jetzt zuhören, dass sie ihr Kreuz annehmen können, weil sie doch auf diese Auferstehungssonne schauen dürfen.
Danke, Schwester Franziska. Schwester Theresia?
Also bei mir ist der Gedanke hängen geblieben und den möchte ich mitnehmen, nämlich direkt hinter Jesus herzugehen. Ganz gleich, in welche Richtung er geht, aber Hauptsache hinter ihm her. Das möchte ich mitnehmen.
Ja, danke. Und ich fand den Gedanken sehr schön, den unsere letzte Hörerin mit eingebracht hat. Dieses Willkommen Jesus in dem Moment, wenn etwas einem wirklich sticht oder schmerzt oder so, dann auch diesen Gedanken mitzunehmen. Willkommen Jesus, da ist ja schon das Ja zum Weg Jesu mit drin. Das fand ich auch noch sehr schön. Das würde ich gerne mitnehmen. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mitsprechen. Auch euch, Schwester Franziska und Schwester Theresia, für euer treues Mitwirken hier im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Ich denke, ans Ende dieser Sendung können wir auch noch das Dankgebet einfach stellen und dann gleich weitergeben an die Kollegen, die sie weiter durch die Zeit mit Radio Horeb hier begleiten. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen und euch, liebe Schwestern, Gottes Segen für diesen weiteren Tag noch.
Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, damit wir vereint mit dir leben. Mit dir leben heißt, nicht alleine zu sein. Diesen Weg des Lebens in deiner Gemeinschaft zu gehen, an deiner Hand, an deinem Herzen, das ist es, was uns Menschen zu trösten vermag. Und dafür danken wir dir. Entzünde in uns diese Liebe zum Willen deines Vaters, denn du hast immer gewollt, was der Vater wollte. Denn du bist derjenige, der am Herzen des Vaters ruht. Und du möchtest uns mitnehmen in dieses Ruhen, dass wir Frieden haben bei allem Kreuz und Leid. Dafür danken wir dir. Amen.
Amen. Amen.